Adam Rutherford. Eine kurze Geschichte von jedem, der jemals gelebt hat. Was unsere Gene über uns verraten. Hast du auch schon einmal vom Zeitreisen geträumt? Von der Möglichkeit, die Welt in einem vergangenen Stadium ihrer Entwicklung zu beobachten? Tja, die moderne Wissenschaft hat diesen Traum vor kurzem wahrgemacht. Zwar wurde das Zeitreisen noch nicht erfunden, aber die Genetik nimmt uns neuerdings auf eine nicht weniger faszinierende Tour durch die Geschichte. So liefern neueste Methoden der DNA-Analyse präzise Einblicke in die Evolution unserer Spezies. Von den Migrationsmustern der ersten Menschen über den Beginn der Milchwirtschaft bis zu den Hintergründen kontroverser Themen wie der Abstammung und der Frage nach der sogenannten Rasse. Und gerade im Hinblick auf krude Theorien zu vermeintlichen ethnischen Unterschieden zeigt die Genetik, wie ähnlich wir alle einander sind. Blink Nummer 1. Die Genomik erlaubt spannende Rückblicke in unsere Vergangenheit. Geschichtsbücher vermitteln den Eindruck, wir wüssten über die Vergangenheit Bescheid, als wäre alles in Stein gemeißelt. Doch erstens ist die Historie niemals vollständig, sondern durch die Perspektive ihrer Forscher und Verfasser begrenzt. Und zweitens reicht sie nur ein paar tausend Jahre in die Vergangenheit zurück. Schriftstücke und andere Dokumente liefern uns heute wertvolle Einblicke in das Leben der antiken Griechen oder Römer. Aber kurz darauf, oder besser davor, beginnt die Vorgeschichte. Ab da verschwimmt das überlieferte Weltwissen, sodass wir meist nur spekulieren können. Die gute Nachricht ist, dass die Disziplin der Genomik neuerdings tiefe Einblicke in die bislang undurchdringbare Vorgeschichte ermöglicht. Sie erforscht den Aufbau des Genoms, also des materiellen Trägers aller vererbbaren Informationen. Und ihre modernen Technologien basieren auf den Entdeckungen großer Forscher wie Gregor Mendel, Francis Crick und James Watson, die im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts sukzessive die Rätsel des menschlichen Erbguts lösten. Auf der Grundlage ihrer Vorarbeit gelang es dem Team des weltweiten Human-Genom-Projekts im Jahr 2000, das vollständige Genom des Menschen zu entschlüsseln. Dank dieses historischen Erfolgs sind Forscher heute in der Lage, die DNA einzelner Menschen zu analysieren. Doch damit nicht genug. Sie können auch das Erbgut aus archäologischen Proben wie Knochen auswerten, um die Gene unserer biologischen Vorfahren zu untersuchen. Dieser Teilbereich wird als Paläogenetik bezeichnet und liefert faszinierende Einblicke in die Vergangenheit unserer Spezies. So gingen unserer Entwicklung zum Homo sapiens diverse andere Spezies in der Gattung Homo voraus. Darunter Homo neanderthalensis, Homo habilis, Homo ergaster, Homo heidelbergensis und Homo erectus. Der Homo erectus war einer der ersten aufrecht gehenden Menschenaffen. Die Spezies entstand vor etwa 1,9 Millionen Jahren auf dem afrikanischen Kontinent und verteilte sich von dort aus rund um den Globus. Unsere Spezies, Homo sapiens, entwickelte sich vor etwa 200.000 Jahren ebenfalls in Afrika, und zwar im Osten des Kontinents. Von dort aus drangen unsere Vorfahren nach Eurasien vor, wo sie mit anderen menschlichen Spezies wie den Neandertalern in Kontakt kamen. Die Genomik zeigt, dass diese Begegnung im wahrsten Sinne fruchtbar war. Die Genetiker würden sagen, es kam zu mehrfachem Genfluss zwischen beiden Arten. Oder einfach ausgedrückt, die Mitglieder beider Spezies hatten Sex. Und zwar jede Menge. Heute wissen wir, dass die durchschnittliche Europäerin 2,7% ihres Erbguts mit den Neandertalern teilt. Somit ist letztere Spezies zwar technisch gesehen ausgestorben, aber ein Teil von ihr lebt weiter in uns anatomisch modernen Menschen fort. Blink Nummer 2. Unsere Gene zeigen auch, wann sich bestimmte kulturelle Praktiken verändert haben. Jetzt weißt du, dass genetische Analysen uns über anatomische Meilensteine der Evolution aufklären. So gesehen ist die menschliche DNA wie eine lange Kette aus Datensätzen, die wir mit Hilfe der Genomik auslesen können. Und diese Informationen liefern auch spannende Erkenntnisse über die Entwicklung kultureller Praktiken. So unglaublich es auch klingt, unsere Gene enthalten tatsächlich Spuren kultureller Veränderungen. Mutationen einzelner DNA-Sequenzen zeigen nämlich, wann und wie sich unsere Vorfahren plötzlich anders verhalten haben. Und eines der besten Beispiele für diese Spurensuche ist die Milch. Beim Thema Milch scheiden sich nämlich die Geister der Verdauung. Während sich erwachsene Menschen in manchen Teilen der Welt nahezu täglich Milch ins Müsli oder den Tee gießen, sorgt diese beim größten Teil der Weltbevölkerung für unangenehme Magen-Darm-Probleme. Ausschlaggebend dafür ist die Fähigkeit zur Verdauung des Milchzuckers, der sogenannten Laktose. Aber warum sind die Völker mancher Erdteile laktoseintolerant und andere nicht? Um Laktose zu verdauen, benötigt der Körper das Enzym Laktase, das in der Darmschleimhaut produziert und innerhalb der DNA von einem Gen namens LCT kodiert wird. Alle Menschen kommen mit Laktase zur Welt und bei allen nimmt die Aktivität des LCT-Gens nach dem Säuglingsalter ab. Es sei denn, man ist europäischer Abstammung. Menschen europäischer Abstammung produzieren ihr Leben lang weiter Laktase. Und für diese sogenannte Laktasepersistenz gibt es nur eine logische Erklärung. Die Europäer haben irgendwann angefangen, Milchvieh zu halten und weit über das Säuglingsalter hinaus nährstoffreiche Tiermilch zu trinken, um die Abhängigkeit von schwankenden Ernteerträgen zu reduzieren. Die Genomik zeigt, dass diese kulturelle Veränderung irgendwann zwischen 10.000 und 5.000 vor unserer Zeit zu einer winzigen Mutation im LCT-Gen der damaligen Europäer führte. Sie zeigt auch, dass sich die Laktasepersistenz irgendwo dort entwickelte, wo heute die Slowakei, Polen und Ungarn liegen. Anschließend wurden zwar auch einzelne Gemeinschaften in Afrika und Asien durch verschiedene Mutationen laktosetolerant, aber entscheidend für die natürliche Selektion wurde sie vor allem in Europa. Mithilfe solcher genetischer Spuren lassen sich auch Muster der menschlichen Migrationsgeschichte rekonstruieren. Als unsere Vorfahren vor etwa 50.000 Jahren von Ostafrika aus nach Eurasien übersiedelten, waren sie dunkelhäutig, weil sich ihre Haut über Generationen hinweg an die stärkere Sonneneinstrahlung angepasst hatte. Doch modernen Knochenanalysen zufolge führten bestimmte Genkombinationen vor etwa 7.700 Jahren im heutigen Schweden zur Produktion hellerer Haut, blonder Haare und blauer Augen. Blink Nummer 3. Die indigenen Völker der Amerikas haben genetische Gemeinsamkeiten, wenn auch keine trennscharfen Genpools. Egal wie oft es europäische Geschichtsbücher wiederkäuen. Kolumbus hat Amerika nicht entdeckt. Er war nicht einmal der erste transatlantische Seefahrer, der am Doppelkontinent an Land ging. Denn gute 500 Jahre zuvor hatten bereits die Wikinger angelegt und beschlossen, die dort lebenden indigenen Völker in Frieden zu lassen. Zum Zeitpunkt von Kolumbus' Landgang hatten die indigenen Völker Amerikas schon mindestens 20.000 Jahre auf dem Doppelkontinent gelebt. Und dank der Genomik wissen wir heute mehr denn je darüber, wie sie nach Amerika gelangten und in welcher Beziehung die einzelnen Völker zueinander stehen. Die Geschichte lautet wie folgt. Zwischen 29.000 und 14.000 Jahren vor unserer Zeit war es auf der Erde so kalt, dass die gesamte nördliche Hemisphäre von dicken Gletschern durchsetzt war. Deshalb war damals mit der Beringstraße auch die Meerenge zwischen Asien und Amerika zugefroren. Und irgendwann, während dieser Periode, nutzten Menschen aus dem heutigen Sibirien diese eisige Landbrücke, um vom heutigen Russland ins heutige Alaska überzusiedeln. Von dort aus verteilten sie sich sukzessive südwärts über Nord- und Südamerika. All das lässt sich heute anhand genetischer Analysen überprüfen. Denn alle indigenen Völker Amerikas tragen in ihrer DNA Gene, die auf das Volk der grönländischen Inuit zurückgehen. Das deutet darauf hin, dass sie alle einen gemeinsamen genetischen Vorfahren haben. Entscheidendes Indiz ist erneut die Ernährung. Fisch und Meeresfrüchte dominierten den Speiseplan der Inuit, weshalb sich bei ihnen bestimmte Versionen sogenannter Fettsäuredesaturasen, kurz FADS, durchsetzten. Diese Genfamilien kodieren Enzyme, die die fettigen Fischsäuren in ungesättigte Fettsäuren umwandeln. Und genau diese FADS-Gene der Inuit sind heute in den Genomen aller indigenen Völker Nord- und Südamerikas zu finden. Das heißt allerdings nicht, dass wir Menschen mit Hilfe von DNA-Tests bestimmten indigenen Völker zuordnen könnten. Zwar gibt es Firmen, die in den USA genau solche Analysen anbieten, wie etwa einen Cherokee-Test. Und wenn dabei Matches, also genetische Übereinstimmungen, herauskommen, stellt die Firma sogar für weitere $25 Abstammungszertifikate aus. Doch diese Tests haben keine wissenschaftliche Grundlage. Können sie auch gar nicht, weil die Unterschiede zwischen den Völkern nicht genetisch trennscharf sind. Die indigenen Völker Amerikas haben sich vor und nach der Kolonialisierung untereinander und später mit den europäischen Siedlern vermischt. Es gibt also keine genetische Reinheit innerhalb der Völker. Blink Nummer 4. Alle Menschen auf der Welt sind königliche Nachfahren. Königliche Abstammung gilt seit jeher als absolutes Privileg. Sie ist eine Art vererbter Backstage-Pass hinter die Kulissen von Macht und Wohlstand. Doch die Ahnenforschung stellt auch dieses Bild auf den Kopf. Denn mathematisch sind wir alle, ja, alle, königliche Nachfahren. Der Statistikprofessor Joseph Cheng von der Yale University beschloss, die menschliche Ahnenfolge nicht anhand von Genen, sondern anhand von Zahlen zu erforschen. Also entwarf er ein mathematisches Modell, um herauszufinden, wie weit man in der Zeit zurückreisen müsste, um den letzten gemeinsamen Vorfahren aller heutigen Europäer zu finden. Die Antwort lautet 600 Jahre. Mehr nicht. Wenn wir also die Familienstammbäume aller heute lebenden Europäer abgleichen, würden alle genealogischen Wurzeln vor 600 Jahren zusammenlaufen. Also etwa zur Herrschaftszeit des englischen Königs Richard II. Doch wie ist das möglich? Jeder Mensch hat zwei Eltern, 4 Großeltern, 8 Urgroßeltern und so weiter. Nehmen wir nun an, du bist europäischer Abstammung und wir verfolgen deinen Stammbaum entsprechend dieser Exponentialrechnung 1000 Jahre in die Vergangenheit zurück. Dann wären zu jenem Zeitpunkt, irgendwann im 11. Jahrhundert nach Christus, Milliarden unterschiedliche Vorfahren von dir herumgelaufen. Die Sache ist nur, dass es im 11. Jahrhundert keine Milliarden von Europäern gab. Mathematisch gesehen stammt somit jede heute lebende Europäerin von jeder einzelnen Person ab, die im Europa des 9. Jahrhunderts nach Christus lebte. Wobei viele dieser Vorfahren mehrere Positionen in jedem beliebigen Stammbaum einnehmen. Allein der deutsche König und römische Kaiser Karl der Große zeugte 18 Kinder und wäre damit rechnerisch der direkte Vorfahre jeder heute lebenden Person mit europäischer Abstammung. Dasselbe Modell gilt für Genghis Khan in Asien und Nofretete in Afrika. Jeder Mensch rund um den Globus hat rein mathematisch mindestens einen antiken König im Stammbaum. Dabei können wir von Glück reden, dass nicht alle unsere Vorfahren adlig waren. Denn die meisten Königsfamilien haben über lange Zeit versucht, ihre Blutlinie mittels Inzucht zu bewahren. Dadurch hatten die meisten Adligen weniger genetische Vorfahren als der Durchschnitt der Bevölkerung und damit ein größeres Risiko, eine genetisch bedingte Krankheit zu vererben. Ein prominentes Beispiel für diesen Ahnenverlust war der 1661 geborene Karl II., der deutliche Anzeichen geistiger und körperlicher Degeneration aufwies. Er konnte unter anderem aufgrund verkümmerter Genitalien keine Kinder zeugen. Ein Mensch aus einer Familie ohne Inzucht hätte über 8 Generationen 254 verschiedene genetische Vorfahren gehabt. Karl II. Hatte 82. Blink Nummer 5. Der Begriff der Rasse ist wissenschaftlich nicht brauchbar. Die Genetik ist bis heute auf unglückliche Weise mit der Diskussion um einen möglichen Rassebegriff verbandelt. Aber was hat die Genforschung wirklich zum Thema Rasse zu sagen? So gab es in der Vergangenheit immer wieder Versuche, rassistische Standpunkte durch Pseudogenetik zu untermauern. Erst 2013 ließ sich der Brite Nicholas Waite, ein ehemaliger Wissenschaftsjournalist der New York Times, zu einer Reihe dubioser rassengenetischer Thesen hinreißen. In seinem polemischen Bestseller A Troublesome Inheritance, zu Deutsch etwa Ein schwieriges Erbe, behauptet er unter anderem, kulturelle Unterschiede durch genetische Differenzen erklären zu können. Dabei unterstellt er seinen englischen Landsleuten eine angeborene Bereitschaft zum Belohnungsaufschub, die in vielen Stammeskulturen fehle. Chinesen seien prädestiniert dafür, Autoritäten zu gehorchen. Und Juden seien genetisch an den Erfolg im Kapitalismus angepasst. Inzwischen haben seriöse Genetiker bewiesen, dass solche Behauptungen nicht nur gefährlich sind, sondern auch falsch. Die Rassentheorie ist keine Halt- oder brauchbare wissenschaftliche Kategorie. Der Weg bis zu dieser Erkenntnis war jedoch weit. Forscher des 18. und 19. Jahrhunderts, wie der deutsche Anthropologe Johann Blumenbach, wollten alle Menschen in 5 Rassen unterteilen: Weiße bzw. Kaukasier, Mongolen, Äthiopier, Australasiaten und Polynesier. Eine der ersten großen Studien, um solche Theorien zu überprüfen, präsentierte Noah Rosenberg von der Stanford University im Jahre 2002. Er hatte genetische Proben von 1056 Menschen aus 52 unterschiedlichen Regionen gesammelt. Diese genetischen Daten ließ Rosenberg dann von einem Computer auf Ähnlichkeiten untersuchen und in unterschiedlich viele Cluster gruppieren. Bei einer Unterteilung in 5 Kategorien bestanden durchaus Ähnlichkeiten zu früheren Rassegruppen. Aber die Gruppierung in 2, 3 oder 4 Kategorien lieferte völlig unterschiedliche Ergebnisse. Als der Computer die Daten zum Beispiel in 6 Kategorien aufteilen sollte, spuckte er als 6. Rasse den nordpakistanischen Stamm der Kalascha aus, der heute gerade einmal 4000 Angehörige umfasst. Der Aufstieg einer so kleinen Gemeinschaft zur vermeintlichen Rassengruppe zeigt, wie willkürlich und unbrauchbar das Konzept der Rasse in der Genetik ist. Die genetischen Gemeinsamkeiten im menschlichen Genom sind so groß, dass Gruppierungsversuche zur Haarspalterei geraten. Mehr noch. Der Evolutionsbiologe Richard Lewontin erforschte in den 1970er Jahren die molekularen Unterschiede zwischen den Blutgruppen. Er stellte fest, dass die größten Unterschiede nicht zwischen, sondern innerhalb ethnischer Gruppierungen auftraten. Wir sollten uns also nicht mit Äußerlichkeiten aufhalten. Es ist nämlich wahrscheinlicher, dass du genetische Unterschiede zwischen 2 weißen Menschen statt zwischen einer weißen und einer schwarzen Person findest. Blink Nummer 6. Die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts entzauberte diverse Mythen. Erinnerst du dich an den 26. Juni 2000? Falls nicht, geht es dir wie den meisten Menschen. Allerdings handelt es sich dabei um ein historisches Datum. An jenem Tag lud nämlich der amtierende US-Präsident Bill Clinton die führenden Forscher des Humangenomprojekts ins Weiße Haus ein, um gemeinsam die erfolgreiche Entschlüsselung des kompletten menschlichen Genoms zu verkünden. Es war ein bahnbrechender Erfolg. Das Humangenomprojekt war eines der größten wissenschaftlichen Unterfangen der Menschheitsgeschichte. Forscherteams rund um die Welt hatten es mit vereinten Kräften in nur 8 Jahren geschafft, alle 3 Milliarden Basenpaare auf den Chromosomen der menschlichen DNA zu identifizieren und in der richtigen Abfolge auszulesen. Was brachte diese revolutionäre Entdeckung ans Licht? Die folgenden 3 Erkenntnisse stachen besonders hervor. Erstens haben wir Menschen viel weniger Gene, als wir lange glaubten. Vor der Entschlüsselung hatte die Forschung mindestens 100.000 Gene in der menschlichen DNA vermutet. Tatsächlich sind es aber eher 20.000. Noch erstaunlicher ist, dass das Erbgut von Fadenwürmern und Bananen mehr individuelle Genabschnitte enthält als jenes des Menschen. Die zweite große Überraschung war, dass die meisten dieser DNA-Abschnitte wenig bis gar keine erkennbare Funktion haben. Das bedeutet, dass nur mickrige 2% des menschlichen Genoms auslesbar sind und damit relevant für die Übertragung genetischer Erbinformationen. Der Rest ist vollkommen unlesbar. Dieser Buchstabensalat wurde irgendwann als Junk-DNA bzw. DNA-Müll bezeichnet und den unrühmlichen Namen nie wieder los. Allerdings ist nicht restlos klar, ob dieses Füllmaterial wirklich vollkommen unnütz ist. Drittens ermöglichte das Projekt spektakuläre Einblicke in die komplexe Art und Weise, mit der einzelne Gene miteinander interagieren. So hatte die Wissenschaft lange angenommen, spezifische biologische Ereignisse wie bestimmte Krebserkrankungen würden durch spezifische Gene kodiert. Doch die Wahrheit ist deutlich komplizierter. Um das zu beweisen, führten Forscher sogenannte genomweite Assoziationsstudien durch, bei denen sie die Genome tausender Menschen mit identischen Krankheitsbildern analysierten. Dabei kam heraus, dass die Leiden der Patienten nicht durch einzelne Gene verursacht wurden, sondern durch das Zusammenspiel von Dutzenden oder gar Hunderten unterschiedlichen Genen. Denn erst die Wechselwirkungen zwischen diesen DNA-Abschnitten produzieren kumulative Effekte, die dann in beobachtbaren Krankheiten resultieren. Blink Nummer 7. Einzelne Gene kodieren kein Verhalten, aber manche erlernte Eigenschaften lassen sich vererben. Tippe mal folgenden Satzanfang in die Suchmaschine deines Vertrauens. Wissenschaftler entdecken das Gen für... Sofort erhältst du eine endlose Liste schockierender Suchergebnisse. Unter anderem einen Artikel des Guardian von 2008, in dem es heißt, Forscher hätten das verantwortliche Gen für die Kokainabhängigkeit gefunden. Doch egal wie renommiert die Quelle sein mag, solche Behauptungen sind unwissenschaftlicher Mumpitz. Wie also kommt es zur Verbreitung solcher Falschmeldungen? Vor allem, weil einzelne Gene immer wieder hartnäckig für spezifische Verhaltensmuster verantwortlich gemacht werden. Ein abschreckendes Beispiel dafür ist der Fall des US-Amerikaners Davis Bradley Waldrop, der 2006 im Bundesstaat Tennessee ein brutales Verbrechen beging. Nach einem Streit mit seiner Frau tötete er deren Freundin mit 8 Schüssen und versuchte anschließend auch seine Frau ums Leben zu bringen. Er wurde wegen schweren und versuchten Mordes angeklagt und sah einer drohenden Todesstrafe entgegen. Doch die Jury sprach ihn frei. Die Verteidigungsstrategie seiner Anwälte basierte nämlich auf dem MAOA-Gen. MAO steht kurz für Monoaminoxidase. Das Gen kodiert die Produktion des gleichnamigen Enzyms, das im Gehirn für den Abbau von Stresshormonen verantwortlich ist. Dysfunktionen und Mutationen des MAOA-Gens wurden wiederholt mit gesteigerter Aggression, Impulsivität und der Neigung zu kriminellem Verhalten verknüpft. Und bei Waldrop wurde eine Variation des Gens festgestellt. Das heißt aber keinesfalls, dass Waldrop unschuldig war. Moderne Studien haben wiederholt gezeigt, dass kein einzelnes Gen für so spezifische Verhaltensmuster wie Aggression verantwortlich ist, geschweige denn für skrupellose Brutalität. Die These der genetischen Prädisposition mag also die Jury getäuscht haben, aber seriöse Wissenschaft hält sie nicht stand. Im Gegenteil. Es gibt sogar Befunde, die auf eine gewisse Formbarkeit des Erbguts hinweisen. In manchen Fällen können Eigenschaften und Merkmale, die sich Menschen zu Lebzeiten aneignen, über die Gene an Nachfahren weitergegeben werden. Ein betrübliches Beispiel dafür ist der sogenannte Hongerwinter im westlichen Holland des Jahres 1944. Die Nazis hatten die gesamte Region von der Lebensmittelzufuhr abgeschnitten und ließen unzählige Menschen verhungern. Diejenigen, die überlebten, hatten später mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Und selbst ihre später geborenen Nachkommen neigten in vielen Fällen zu Fettleibigkeit und Diabetes. Die Vererbung angeeigneter Merkmale wird von der Epigenetik erforscht. Darwin hielt es für unmöglich, dass Gene zu Lebzeiten durch äußere Einflüsse verändert würden, aber eigentlich ist die Theorie durchaus mit der natürlichen Selektion vereinbar. Epigenetische Veränderungen sind nämlich sehr selten und verlaufen sich in den meisten Fällen im Laufe von 1 bis 2 Generationen. Blink Nummer 8. Die natürliche Selektion hat sich verlangsamt, aber wir Menschen entwickeln uns permanent weiter. Du kennst das Szenario aus Science-Fiction-Filmen wie X-Men. Eine Gruppe von Menschen entwickelt durch Mutation übermenschliche Kräfte, um außergewöhnliche Taten zu vollbringen. Immer wieder führt das zu der Frage, ob wir Menschen wirklich irgendwann Superkräfte erlangen. Nun ja, gewissermaßen haben wir das längst getan. Wir haben Flugzeuge, Nachtsichtgeräte und unzählige weitere Mittel erfunden, um unsere natürlich begrenzten Fähigkeiten zu erweitern. Und wir brauchen dafür weder Flügel noch Katzenaugen. Aber Spaß beiseite. Wir Menschen entwickeln uns permanent weiter. Und das wird auch so bleiben, solange wir uns durch Geschlechtsverkehr fortpflanzen. Das menschliche Genom verändert sich mit jedem Neugeborenen und mit ihm die gesamte menschliche Spezies. Aus genetischer Perspektive ist jeder einzelne von uns also ein Zwischenmensch, eine evolutionäre Zeitaufnahme im Übergang von der Generation unserer Eltern zu der unserer Kinder. Davon abgesehen sind aber nicht alle genetischen Veränderungen positiv. Die jüngsten Mutationen der menschlichen DNA werden von Forschern wie Josh Akey von der University of Washington in Seattle untersucht. Akey fand heraus, dass die Proteinherstellung im menschlichen Körper zunehmend ineffizienter wird oder gleich gar nicht mehr funktioniert. Will heißen, der Mensch entwickelt sich noch immer weiter, aber nicht mehr zwingend durch natürliche Selektion, die vorteilhafte Merkmale auswählt, um die Überlebenschancen unserer Spezies zu erhöhen. Wir haben unsere Umgebung und unsere Lebensumstände so stark verändert, dass sich ohnehin nur schwer sagen lässt, was davon noch natürlich ist. Seit jeher finden wir nämlich Wege, um die harschen Herausforderungen natürlicher Habitats zu überwinden. Wir kämpfen mit immer größerer Präzision gegen Krankheiten und die Ursachen des Alterns. Die moderne Medizin verlangsamt den Prozess der natürlichen Selektion, weil wir einander immer seltener an früher unheilbare Leiden verlieren. Doch alles in allem ist die natürliche Selektion weiter in vollem Gange. Wir Menschen werden weiter sterben, uns weiterhin fortpflanzen und somit weiterentwickeln. Und solange das so bleibt, ist Darwins Evolutionstheorie die beste Erklärung für die genetische Veränderung der Welt. Die Kernaussage der Blinks, die du eben gehört hast, ist, dass moderne genetische Analysen nie dagewesene Einblicke in die Vergangenheit gewähren. Vor allem das relativ junge Teilgebiet der Genomik studiert die Entwicklung der Gene, um uns neue Informationen über die Geschichte unserer Spezies zu liefern. Diese Erkenntnisse sind auch ein wichtiger Beitrag zu heiklen Themen wie Rassismus und Diskriminierung. Das waren unsere Blinks zu Eine kurze Geschichte von jedem, der jemals gelebt hat, von Adam Rutherford. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Weiterentwickeln.